Obama, Ban Ki-moon und Teile des kollektiven globalen Elends. Manchmal fragte Ban Ki-moon sich schon, worauf er sich da eigentlich eingelassen hatte. Geboren auf der koreanischen Halbinsel während der japanischen Besatzungszeit, war er als kleiner Junge mit seiner armen Familie in die Berge geflohen, wo sie sich während des gesamten Koreakriegs versteckt hielten. Nachdem sich der Norden und der Süden, jeder auf seiner Seite des 38. Breitengrads, verschanzt hatten, wagten seine Eltern, nach Chungju zurückzukehren. Der 9-jährige Sohn konnte endlich eine richtige Schule besuchen. Er ergriff die Gelegenheit beim Schopf, wurde ein Eliteschüler, gewann bei einem Englischwettbewerb eine Reise in die USA, machte seinen Bachelor in Seoul, den Master in Harvard, politische Karriere, wurde Außenminister und, eher unerwartet, Generalsekretär der ganzen UN. Jetzt saß er mit Botschafter Thorne und Präsident Obama persönlich in der amerikanischen Botschaft in Rom beisammen. Zwar war Sonntag und alles, aber Präsidenten und Generalsekretäre hatten keine Zeit für derlei Nichtigkeiten. Wie so oft in Gesprächen zwischen dem Präsidenten und dem Generalsekretär ging es um Korruption, die globale Volksbewegung und ständig wachsende Geißel der allgemeinen ökonomischen Entwicklung, Demokratie und Umwelt. Diesbezüglich stimmten Obama und Ban Ki-moon restlos überein. Der amerikanische Präsident kam direkt von einer Sitzung mit Angela Merkel in Berlin und musste schon am nächsten Tag weiter nach Warschau, um den Ministerpräsidenten Donald Tusk zu treffen. Polen hatte in diesem Herbst die EU-Ratspräsidentschaft inne. Laut Obama zählten sowohl Merkel als auch Tusk zur schrumpfenden Schar von Politikern, die in erster Linie etwas Gutes bewirken wollten. Auch wenn sie deshalb noch lange nicht immer einer Meinung waren. Ban Ki-moon seinerseits hatte sich mit dem Chaos in Syrien zu befassen, das Anfang des Jahres ausgebrochen war, oder irgendwann im 17. Jahrhundert, wenn man es philosophisch betrachten wollte. Sicherlich hatte auch Frankreichs knallharte Kolonialherrschaft seit den 1920er Jahren ihren Teil dazu beigetragen, oder dass die Sowjetunion Hafiz al-Assad unter die Arme gegriffen hatte, der nicht nur den Mittelfinger, sondern gleich die ganze sowjetgestützte Hand in die Luft gestreckt hatte, bis er starb und sein Sohn die Macht übernahm. Der Sohn, Bashar al-Assad, war der Meinung, die Menschen hätten kein Recht auf irgendwelche Menschenrechte. Er verspottete die USA und spuckte auf Israel. Er zeigte den Islamisten den Stinkefinger und, für viele das Allerschlimmste, propagierte, Frauen seien auch Menschen. Parallel dazu stellte sich heraus, dass seine selbstgestrickte Version von Sowjetsozialismus nicht funktionierte, im Unterschied zur Korruption. Jetzt geriet er aus allen Richtungen gleichzeitig unter Beschuss. Geschah ihm recht, erlaubte sich der Generalsekretär zu denken. Was die UN noch lange nicht von der Pflicht einzugreifen entband. Denn weit unter jedem politischen, religiösen oder territorialen Machtkampf krebsten immer Tausende, Hunderttausende oder Millionen von einfachen Menschen herum, die keine andere Lebensphilosophie hatten, als dass es doch schön wäre, wenn morgens beim Aufwachen, nachdem sie sich tags zuvor gehörig abgerackert hatten, ein Frühstück auf dem Tisch stehen würde. Und später zum Mittagessen möglichst keine Granaten auf einen herabregneten.